Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vogelogen Paul. Wir haben den 9. September und dies ist die Folge 33 und eine Fortsetzungsfolge Federlesen 2. Und bevor wir zum Federlesen kommen, nochmal eine kurze Erinnerung, die mir eingefallen ist. Am letzten Freitag, da waren wir Spurenlesen mit einer kleinen Gruppe und haben tolle Spuren gefunden aus der Nacht zuvor. Es hat frisch geregnet gehabt in der Nacht und in diesen Spuren waren keine Regentropfen zu finden. Es waren vier Wölfe, die im Nachbardorf über den Acker gezogen sind und für einige in der Gruppe waren es die ersten Wolfsspuren. Und da war so eine gewisse Aufregung auch zu spüren in der Gruppe und alle waren sehr fokussiert. Manche haben zum ersten Mal so intensiv in den Boden gestarrt, um nach Trittfiegeln zu schauen und die nächste und die übernächste und die überübernächste Spur zu finden. Und ich habe ein paar Sachen erklärt und wir haben uns über bestimmte Sachen, die wir gesehen haben, in der Erde unterhalten und ihr ahnt es schon, der Blick ist nach unten, die Aufmerksamkeit ist nach unten und von dem drumherum kriegt man kaum noch was mit. Und in dem Augenblick hat ein kleiner Vogel gerufen und ich kann leider nicht mehr dazu sagen, außer es war ein KBV, ein kleiner brauner Vogel oder ein PM, wie wir jetzt in letzter Zeit sagen, ist unser Kennzeichen hier für Potsdam-Mittelmark oder auch für die unbekannten Vögel, die in der Luft sind, nämlich Piepmatz. Und so ein kleiner PM hat gerufen und das hören wir gerade draußen auch sehr, sehr viele verschiedene Flugrufe, wo es dann in vielen Situationen sehr schwierig wird, die Arten auseinanderzuhalten. Da, was wir hier bei uns viel sehen, der Vogelzug ist im vollen Gange letztendlich. Also alle bereiten sich entweder vor oder sind schon unterwegs. Und viele typische braune Vögel rotten sich zusammen in kleinen Schwärmen. Dort ist das Leben sicherer. Und die sind teilweise wirklich schwer auseinanderzuhalten. Man muss schon genau hinschauen, um die kleinen Lerchenschwärme von den Grauammerschwärmen, von den Goldammerschwärmen, von den hin und her flitzenden Sperlingen zu unterscheiden. Jedenfalls rief dieser eine Vogel und ich wusste in dem Augenblick gar nicht, was dieser Ruf bedeuten soll. Es war so eine leicht milde Aufregung, hätte auch ein Kontaktruf sein können, der eventuell mit uns zu tun hatte, obwohl wir noch relativ weit weg waren von der Hagebutte, in der Vogel saß. Aber was er erzeugt hat, ist, wenn unsere Ohren offen bleiben und sich gleichzeitig auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren können, nämlich unsere Augen auf den Boden und unsere Ohren auf die Umgebung, auf die Landschaft, dann nehmen wir unsere Umgebung warm und erinnern uns dran. Die Vögel sind sowas wie so eine Erinnerung, durch ihre Rufe auch immer wieder nach oben zu schauen. Gerade wenn wir sehr fokussiert sind im Leben, gerade ein Ziel haben, irgendwo von A nach B schnell wollen, irgendwo warten mit unseren Gedanken in der Vergangenheit hängen oder über die Zukunft nachdenken. Und genau das passiert ja beim Spurenlesen. Ich lese Spuren aus der Vergangenheit, denke über die Zukunft nach, wo könnte das Tier jetzt hingegangen sein, was könnte es jetzt gerade machen, wo ist es. Holt es mich nochmal ganz bewusst in diesem Moment zurück. Und in dem Augenblick, wo wir den Kopf gehoben haben, stehen 200 Meter vor uns zwei Rehe. Und die konnten wir wunderschön beobachten. Und nachdem die weggezogen sind, konnten wir uns wieder den Spuren widmen. Und das wäre uns ohne diese kleine freundliche Erinnerung von dem zarten PM in der Hagebutte verloren gegangen. Dann haben wir uns ja vorgenommen, heute weiterzumachen mit den Federn der Vögel. Und vorab nochmal ein Text, der jetzt vielleicht eine andere Bedeutung bekommt. Ich glaube, ich habe Teil davon schon mal zitiert von unserem guten Richard Gerlach. Die Gefiederten, eine Galerie quicker Vögel. Von 1942, Erstauflage 1942, Mann. Okay, aus leichterem Stoff. Die Vögel sind aus leichterem Stoff als wir. Sie gehen nicht auf schweren Sohlen über die Erde. Die meisten von ihnen berühren den Boden nur leise mit den Zehen, stets bereit, sich aufzuschwingen. Die Luft ist ihnen der Raum unbegrenzter Bewegung. Nicht ein trennendes, sondern die Brücke zu allen Wünschen. Schnell wie Gedanken erreichen sie ihre Ziele. Geschwindigkeit ist ihnen so selbstverständlich wie uns der bedächtige Schritt. Dies, dass sie fliegen können, ohne Anstrengung fliegen, unterscheidet sie von allen Wesen, die am Boden haften. Sie brauchen keine vorsichtigen Pfade und die Entfernung rücken für sie zusammen. Noch im Pfeilflug blickt ihr Auge scharf und der Wanderfalke, der die Taube vorauseilen lässt und doch, wenn er will, gleich über ihnen schwebt, um ihn mit angelegten Fittichen hinabzustoßen, tut kein Flügelschlag umsonst. Und jede Wendung ist genau bemessen. Die Adler lassen sich von den aufströmenden Luftsäulen tragen und segeln ruhig in Spiralen empor. Die Finken und Spechte hüpfen wie von Wellenbergen zu Wellentälern durch die Luft. Der Storch rudert gelassen dahin. Mit schneidenden Schwingen kreuzt die Seeschwalbe über die Dünungen des Meeres. Zwischen den Wipfeln der Fichten wirbelt und schwirrt das Goldhähnchen. Ja, herrlich. Und darum soll es gehen, die Federn, die all das möglich machen. Und wir haben beim letzten Podcast ja eine Aufgabe mit rausgegeben und die Aufgabe war, findet Federn draußen, denn sie liegen gerade zuhauf im Wald herum und sind gut zu sehen. Und wir werden uns heute mit den drei Hauptfedern beschäftigen, dem Großgefiedern, den zwei Arten, die an der Schwinge liegen und die eine Federart, die an dem Schwanz liegt. Und das Kleingefieder lassen wir heute erstmal raus. Darüber werden wir uns beim nächsten Podcast austauschen. So, vorab, bitte nimm eine Feder in die Hand, egal eigentlich welche. Und wenn du so eine Feder in der Hand hältst, schauen wir uns auch mal kurz den Federaufbau an, damit du verstehst, worüber wir sprechen, wenn wir bestimmte Teile einer Feder benennen. Und so eine Feder ist aufgebaut aus in der Mitte. Das harte Ding in der Mitte ist der Federkiel und der ist aufgebaut aus zwei Teilen, aus dem ist es unten der Schaft? Schaft und die Spule ist der untere Teil, der nicht befiedert ist und der Schaft ist oben der Teil, wo links und rechts die Federästchen und Häkchen abgehen. Und wenn ihr mal die Spule genauer betrachtet, wenn ihr eine etwas größere Feder habt, dann kann man das besser sehen. Innen drin sind auch noch so verhornte Strukturen zu sehen. Am unteren Ende, der Teil, der quasi im Vogelkörper in so einer Tasche drin sitzt. Und der hat noch einen schönen Namen, deswegen wollte ich ihn einfach benennen, ist die Seele. Die Seele der Feder dort drin, die der Feder Stabilität gibt, also der Spule unten Stabilität gibt. Gut, und dann haben wir ganz einfach eine Ober- und eine Unterseite. Oft sind die Unterseiten, nicht immer, aber oft sind die Unterseiten etwas heller und die Oberseiten etwas dunkler. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass alle hellen Farben UV-anfälliger sind und schneller auch kaputt gehen. Aber auf der anderen Seite eine tolle Warnfunktion übernehmen, wie man oft an Schwanzfedern findet, sind unten, zum Beispiel bei der Ringeltaube, unten ist so ein heller Fleck, der von oben nur leicht grau schimmert und von unten ganz weich, ganz weiß, stark eine Signalfarbe hat und sichtbar ist, sodass die Taube sagen kann von Weitem, hier bin ich, und indem sie einfach nur ihren Schwanz hebt, das haben einige Vögel so, auch die Waldschnepfe zum Beispiel, so eine Signalfarbe da unten dran. Also oben und unten. Und oben und unten könnt ihr auch gleichzeitig erkennen an der Wölbung der Feder. Die Feder ist, wenn ihr sie mal seitlich euch betrachtet, hat so einen schönen Schwung. Und diese Schwünge sind unterschiedlich, dazu kommen wir gleich. Gut, also wir haben oben und unten, wir haben eine Wölbung, wir haben eine Mitte, der Schaft und links und rechts vom Schaft haben wir die Feder Ästchen und Häkchen, die wie so ein Reißverschlussprinzip, die kann man auch mal so auseinanderziehen, ineinander greifen und danach kann man sie da schön ordentlich verstreichen und sie greifen wieder ineinander und verhaken sich ineinander, um eine geschlossene Oberfläche zu schaffen, um dem Vogel Aufwind treiben lassen, steuern zu ermöglichen. So, und dann haben wir, spricht man von diesen Federstrukturen links und rechts von den Fahnen und wir haben eine Außenfahne und eine Innenfahne. Und das ist relativ wichtig, auch um die Federn auseinanderhalten zu können. Die Außenfahne ist immer die schmalere und die Innenfahne ist immer die breitere. Und auch dort sieht man, wenn dort Ansätze von Weiß vorhanden sind, sind die oft auf der Innenfahne größer oder mehr als auf der Außenfahne. Denn die Außenfahne, das liegt ja schon im Namen, die ist, zeigt nach oben beim Vogel. Das heißt, die nächste Feder liegt auf der Innenfahne und damit ist die Außenfahne wieder oben, wieder auf der Innenfahne, Außenfahne wieder oben und so weiter. Und somit schichtet sich das aufeinander, sodass der Flügel eine geschlossene Struktur ergibt. Und wenn der Vogel von oben nach unten den Flügel bewegt, schließt sich diese Federdecke noch mehr durch den Druck von unten, durch die Luft. Und der Vogel kommt überhaupt erst vorwärts und kann die Luft verdrängen. Wohingegen, wenn er den Flügel von unten nach oben hebt, sich die wie so Luken, die Federn, ihr könnt es probieren, wenn ihr zwei von der gleichen Art und vom gleichen Flügel habt, dass ihr die aufeinander legt, dann öffnen sich diese Luken und die Luft kann von oben nach unten durchströmen. Sonst würde der Vogel nämlich auf einer Stelle rudern. So, und wozu nochmal, wozu wollen wir bestimmen, wo die Feder am Vogel hingehört? Ganz einfach, da gibt es viele Gründe für, aber einer der Hauptgründe ist, die Frage zu beantworten, von wem ist diese Feder eigentlich? Und dafür, bevor ich mich mit dieser Frage näher beschäftige, sollte ich eine Ahnung haben, wo am Vogel diese Feder hingehört. Denn dann kann ich anders ins Buch schauen, ich kann mir Farbmuster vorstellen oder ergänzen, kann die überprüfen mit den Abbildungen im Buch und ich bekomme eine Ahnung von der Größe des Vogels und kann viele, viele Vögel ausschließen und überblättern im Vogelbuch und tue mich einfach leichter mit der Bestimmung. Gut. Dann schauen wir uns zuerst Flügelfedern an. Es gibt natürlich wie bei allen Sachen totale Ausnahmen und Besonderheiten, Exoten. Wir schauen mal jetzt auf ganz allgemeine Merkmale, die für alle zutreffen, ja, den großen Adler und das kleine Goldhähnchen. Und die Hauptmerkmale, die ich mal bezeichnen würde, wenn ich die Feder in der Hand halte, unten an der Spule und mir von oben genau anschaue, also genau auf die Feder drauf schaue, ich sehe Außenfahne, ich sehe die Innenfahne, dann hat die Feder zwar einen eindeutigen Schwung, aber nur einen sehr leichten. Wenn wir die später dann mit Armschwingen vergleichen, wird noch deutlicher, was ein leichter Schwung ist, aber sie ist relativ gerade. Also wir können mit ein bisschen Druck am oberen Teil der Feder die sehr leicht auch zum Beispiel gerade ziehen. Dann hätten wir eine ganz gerade Feder. Also die Feder hat einen leichten Schwung. Das wäre ein deutliches Merkmal für eine Handschwinge. Und die Vögel haben, bei den Singvögeln ist es so, die Singvögel haben 9 Handschwingen. Bei den meisten Greifvögeln sind es 10. Und dann gibt es noch so eine ganz, ganz kleine reduzierte. Das ist jetzt schon wieder so ein Special, die bei den Greifvögeln dann die 11. oder bei den Singvögeln die 10. Handschwinge ausmacht. Und wir gucken uns jetzt mal die Hauptschwingen an. Und es ist wirklich interessant, dass die Handschwingen bei allen Vögeln ungefähr 10, 11 an der Anzahl betragen, wohingegen die Armschwingen total variieren können. Also die meisten Singvögel haben auch 9 Armschwingen, aber die zum Beispiel so ein extremes Beispiel ist der Albatros, der hat einen riesenlangen Flügel, der ist total viel am Gleiten, manchmal stundenlang ohne einen Flügelschlag. Der hat 38 Armschwingen, die ihn dann natürlich leichter tragen. So ein Singvogel kriegt das auf keinen Fall hin. Der muss öfter mit den Flügeln rudern. Insofern Wissen wir schon, dass wir es mit einer begrenzten Anzahl von Federn haben. Wenn wir uns so einen ganzen Vogel angucken mit tausenden von Federn, ist das auf jeden Fall, macht es die ganze Sache etwas leichter. So, also wir haben eine leichte Krümmung. Dann könnte ich schon überlegen, ah, das könnte eventuell eine Handschwinge sein. Warum ist es keine Steuerfeder? Da müssen wir natürlich noch mehr Merkmale rausziehen. Dann gucken wir uns die Federspitze an, ganz oben. Und diese Spitze ist tatsächlich spitz. Ich sage mal so ein bisschen, erinnert mich die, unabhängig von der Vogelart, so ein bisschen an so eine Pfeilspitze oder an so eine Speerspitze. Die ist an der Außenfahne leichter gebogen und an der Innenfahne wie so abgeschnitten, als ob jemand mit einer Schere wirklich hingegangen ist und der so einen schnittigen Schnitt verpasst hat. Mit einem sehr steilen Winkel an der Innenfahne dran. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Aussehen einer Pfeilspitze. Also leichter Bogen und Pfeilspitze oben. Und dann ist ein deutlicher Unterschied zu sehen zwischen Außenfahne und Innenfahne. Das heißt, die Außenfahne ist deutlich schmaler als die Innenfahne. Und oft hat sie, vor allem wenn wir an die vorderen Handschwingen, also am Ende des Flügels, an diese Handschwingen rangehen, haben die noch einen Bogen an der Außenfahne drin. Also das heißt, die Außenfahne ist nicht parallel, sondern sie hat eine Verdickung, wird dann wieder dünner und wird dann meist auch wieder ein bisschen dicker. Und wenn ihr dann mehrere solcher Federn übereinander legt, entstehen oben bei vielen verschiedenen Vögeln sowas wie so kleine Finger. Vor allem bei den Greifen, bei den Krähenvögeln ist es sehr deutlich zu sehen. Eine Taube zum Beispiel, die hat nicht so eine starke Verjüngung. Da muss man schon sehr genau hinschauen, aber sie ist trotzdem vorhanden. Es ist wie so eine Welle, die an der Außenfahne sichtbar ist. Und umso näher die Feder Richtung Arm wandert, also zum Vogel hin, also nicht die einzelne Feder, sondern der Ablauf der Federn, sprich am extremsten wäre es an der Feder, wo sich Handschwingen und Armschwingen treffen, ist diese Biegung und auch die Spitze oben an der Feder nur noch sehr vage zu sehen. Das heißt, ihr müsst euch extreme Federn zuerst angucken, um damit was anfangen zu können. Und dann ist wirklich explizit mal suchen an diesen Handschwingen, die nah an den Armschwingen dran liegen. Und dafür müsste man natürlich sich am besten einen Vogel angucken, der irgendwo verendet ist, bevor ihr den begrabt oder etwas mit den Federn macht, den Flügel mal ausbreiten und sich das genau anschauen, wie das aufgebaut ist. Da kann man eine ganze Menge von lernen. Sollte man aber auf jeden Fall nicht ohne Handschuhe machen und vorsichtig sein im Umgang, weil da kann eine ganze Menge dran sein, wenn es um tote Tiere geht. Gut, also wir sehen folgende Merkmale an der Handschwinge. Sie ist nur sehr leicht gebogen, einen leichten gleichmäßigen Schwung, oder man könnte sie auch als relativ gerade bezeichnen. Sie hat einen deutlichen Unterschied zwischen Außen- und Innenfahne. Die Außenfahne ist geschwungen und gebogen und die Innenfahne ist viel breiter. Wir haben oben eine Pfeilspitze und wenn wir die Feder jetzt noch von der Seite betrachten, sehe ich dort auch, kann ich schön auch einen gleichmäßigen, langgezogenen, leichten Bogen erkennen, der es mir leicht macht, mir vorzustellen, dass diese Feder an einem Flügel ist. Und wenn sich da unsicher ist und bei einer Rupfung zum Beispiel, mehrere Federn hatte, die zu einem Vogel gehören, da ist es relativ leicht, das Großgefieder vom Kleingefieder erstmal zu unterscheiden, weil ich da verschiedene Federarten voreinander habe, brauche die gar nicht genauer bestimmen. Und wenn ich dann noch die Steuerfedern von den Schwungfedern unterscheiden will, kann ich das oft auch gut an der Färbung machen. Die Färbung am Flügel zieht sich durch, also von der Hand rübergehend in den Arm. Und oft setzt es der Schwanz auf irgendeine Art und Weise abgesetzt oder hat eine andere Färbung und dementsprechend dann auch leicht rauszusortieren. Gut, dann gehen wir weiter am Flügel zu den Armschwingen. Dafür brauchst du jetzt mal, also wenn du jetzt Federn hast, zu denen ruder nochmal einen Schritt zurück, wenn du jetzt Federn hast, die zu diesen Merkmalen passen, die wir eben benannt haben, dann sortier die mal aus Also leichter Bogen, eingedellte Außenfahne, deutlich schmaler als die Innenfahne, Pfeilspitze oben. Pack die doch mal zur Seite und schau mal, ob du Federn vor dir liegen hast, die ganz anders aussehen. Nämlich gucken wir uns zuerst den Schwung an von Spule und Schaft, also vom Federkiel. Der ist richtig krumm wie ein Flitzebogen. Ja, wie ein leicht gespannter Bogen. Ich sage auch immer gerne krumm wie eine Banane. Hat eine leichte Biegung. Und das wird richtig deutlich, wenn ihr von einem gleichen Flügel Arm- und Handschwinge mal aufeinander legt. So den Schaft direkt aufeinander legen und so übereinander halten. Dann sieht man gerade bei den Federn, wo es schwer wird, nämlich da, wo sie sich beide treffen, sieht man ganz deutlich, wie die Armschwinge, wie viel stärker die gebogen ist. So, und jetzt haben wir eigentlich das Gegenteil von dem, was wir bei der Handschwinge eben besprochen haben. Wir haben oben, wenn wir die Spitze uns anschauen, wir haben keine deutliche Pfeilspitze oder Speerspitze obendran, sondern wir haben eine abgerundete Spitze, die je nach Abnutzung, wenn ihr es mit einer Mauserfeder zum Beispiel zu tun habt, auch zerrupfter aussieht und dann nicht mehr so richtig perfekt rund ist oder rechtwinklig, sondern man könnte da bei manchen sich vielleicht auch eine Speerspitze reinbauen, aber ihr müsst euch die Feder dann so denken, wie sie mal im Ursprung war. Also die Abnutzung ein bisschen wegdenken, wenn die oben so einen weißen Saum hat oder so, dann ist es oft ein Zeichen starker Abnutzung. Also die einfach ein bisschen größer rausziehen und dann haben wir oben ein Ende, was eher abgerundet ist oder manchmal sogar wirklich einen richtig rechten Winkel bildet. An der Außenfahne hoch, rechts rüber zur Innenfahne und ganz anderer Abschluss der Feder als bei den Armschwingen. Und dann seht ihr noch, wenn ihr die Außenfahne betrachtet, kein Knick in der Außenfahne und eine parallele Außenfahne, die vielleicht manchmal ein bisschen konisch oben zusammenläuft, also ein bisschen schmaler wird oben, aber keine deutlich erkennbare Delle hat. Und auch im Vergleich zu den Armschwingen, wenn man mehrere Federn hat, die man vergleichen kann, breiter ist die Außenfahne. Und umso näher wir zum Körper hinkommen, umso gleichmäßiger werden Außen- und Innenfahne auch. Dass es teilweise sehr schwer ist, Außen- von Innenfahne anhand der Breite voneinander zu unterscheiden. Weil umso näher wir zum Vogel kommen, umso breiter wird auch die Außenfahne. Und all diese Merkmale dienen der tragenden Funktion, um dem Vogel Stabilität zu geben in der Luft. Jetzt sind wir schon mal ziemlich weit. Wir haben jetzt Armschwingen und Handschwingen. Und jetzt kommen wir zu den Steuerfedern. Und die haben so ein bisschen. Da sind ein paar Merkmale, weil Steuerfedern können sehr unterschiedlich aussehen, sage ich mal so. Gibt es ein paar Merkmale, die sich überschneiden mit den Merkmalen der Handschwingen. Denn so eine Steuerfeder, müsst ihr euch ja so vorstellen, die ist nach außen hin natürlich ganz anders geformt als zur Mitte. Und jeder Vogel, das gilt jetzt wirklich für kleine und große Vögel genauso, die haben 12 Schwanzfedern. Sechs auf der einen Seite, sechs auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Kuckuck zum Beispiel ist so eine Ausnahme und da gibt es garantiert noch weitere. Kuckuck hat witzigerweise nur 10. Also sie haben, gehen wir jetzt mal von dem normalen aus, Kuckuck klammern wir mal aus. Der ist ja auch schon lange weg. Gehen wir also nochmal zurück. Wir haben also sechs Federn, die am gleichen Teil des Vogels sitzen, nämlich hinten am Stoß, die aber alle auch sehr unterschiedlich aussehen können, sehr unterschiedlich aufgebaut sind, weil die äußeren Federn ja eine andere Funktion übernehmen als die inneren und alle letztendlich wie so strahlenförmig auf einen Punkt hin zulaufen. Die liegen ja nicht übereinander, die liegen nebeneinander, das heißt, auf einen Punkt ist auch ein bisschen relativ, aber sie sitzen hinten ja im Stoß drin und laufen so konisch zusammen. Der Vogel kann den Schwanz ganz eng klappen und er kann ihn richtig weit auffächern, um das zu tun, wofür der Stoß gebaut wurde, nämlich um dem Vogel beim Steuern und bei Flug und Brems- und Richtungswechseln zu unterstützen und zu helfen. Okay, dann gucken wir uns die mal an. Also bei manchen Schwanzfedern haben wir auch einen Knick in der Außenfahne und eine deutlich schmalere Außenfahne als die innere. Dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine der äußeren Schwanzfedern, weil da wird die Außenfahne auch ganz schmal und die inneren Stoßfedern, die sind fast parallel, wo wir das Merkmal der Armschwingen hätten. Fangen wir mal mit den äußeren Schwanzfedern an, die diesen Knick in der Außenfahne haben können oder eine sehr schmale Außenfahne haben können. Und auch sowas wie so einen leichten Bogen haben können. Woran können wir unterscheiden, dass sie nicht zum Flügel gehören, sprich zu einer Handschwinge, sondern dass die wirklich an den Stoß gehören? Erstens, wenn ich mehrere Federn habe, kann ich immer die Färbung benutzen. Ja, ist die Feder komplett anders gefärbt als meine Arm- und meine anderen Handschwingen, dann muss die woanders hingehören. Und dann nehmt mal die Feder jetzt von der Seite. Also ihr könnt sie an der Spitze mal halten. Wenn ihr eine Feder habt, wo ihr vermutet, es ist eine Schwanzfeder, an der Spitze halten. Und sozusagen im Querschnitt raufschauen, von der Seite raufschauen, sodass ich die Feder liegt wie so in der Luft. Und wenn ich mir die so anschaue, dann hat die keinen Schwung, der typisch ist für eine Feder, die am Flügel sitzt, egal ob Arm- oder Handschwinger. Sie ist nicht leicht nach unten gekrümmt, sondern sie ist fast schnurgerade. Und wenn sie einen Schwung hat, dann ist der Schwung eher in Richtung Spule, also unten da, wo die Feder ansetzt. Und zwar nicht ganz am Ende, sondern dort, wo die Federästchen und Häkchen, wo die aufhören, und diese Verdickung am Federkiel ist unten, dort geht die Feder wie so eine Welle. Die kann man manchmal gar nicht so gut sehen und besser fühlen. Und am Ende fällt sie wieder ab. Hat wie so eine S-Form da am Ende drin. Und das dient natürlich dem, dass die Feder unten in den Schwanz unten reinkommt. Die muss wie von so unten reingesteckt werden in den Körper, damit sie da an ihrem richtigen Platz sitzt. Und diese entweder diese gerade Struktur am hinteren Teil der Feder oder dieser Bogen am unteren, am basalen Ende des Vogels, die machen die eindeutig zu einer Steuerfeder. Und das könnt ihr gerne nochmal überprüfen, indem ihr eine Handschwinge nehmt und da auch nochmal rüberfahrt. Da ist es ein gleichmäßiger Bogen, der sich bis Ende des Federschaftes durchzieht, ohne diese, ich nenne es jetzt einfach mal Welle am Ende. Die ist da nicht spürbar. So, und jetzt gucken wir noch auf andere Merkmale, die wir sehen können. Also die Spitzen oben sind auch oft abgerundet. Da habt ihr natürlich auch unterschiedliche Schwänze, die unterschiedliche Funktionen übernehmen. Und wie zum Beispiel bei den Spechten, das ist eine so eine klassische Ausnahme, die man auch oft findet, diese Federn. Die haben einen sogenannten Stützschwanz. Also die halten sich mit ihren beiden Klauen fest am Baum und der dritte Punkt, der verhindert, dass sie wackelt und dass sie gut arbeiten können, weil die ja viel mit ihren Schnäbeln in der Rinde rumhacken oder an Zapfen, die sie irgendwo eingeklemmt haben und so weiter, benutzen sie ihren Schwanz. Und das machen alle Spechte und dementsprechend harzet die Federn auch, aber dementsprechend wenig rund. Die sind nämlich sehr spitz vorne. Aber die meisten Steuerfedern sind abgerundet. Oder haben im äußeren Bereich auch so eine Pfeilspitze rein dran. Und da müsst ihr die anderen Merkmale dann nehmen, nämlich die Feder von der Seite nochmal zu betrachten und zu gucken, kann ich mir die überhaupt an einem Flügel vorstellen oder ist mir die dafür viel zu gerade? Und wie ist es unten am Ende? Sitzt die gleichmäßig von der Seite sozusagen im Flügel drin? Wenn du jetzt deinen linken Arm mal ausbreitest, könnte man sagen, von der Seite sitzen da hinten überall meine Federn drin, meine Hand und meine Arme schwingen, wobei, wenn du dich mal hinstellst und dein Po so ein bisschen rausstreckst und eine Feder dir da hinten rein denkst, dann braucht die so ein bisschen eine Delle, die nach oben reingeht. Und wenn die Feder das hat, dann kann es keine Handschwinge und keine Armschwinge sein, sondern muss eine Steuerfeder sein. Und wenn ich das jetzt ungefähr so weiß und ich weiß, der Vogel hat nur 6 Steuerfedern auf der linken Seite und 6 Steuerfedern auf der rechten Seite und ich finde drei und kann die identifizieren als Steuerfedern, kann die mir so hinlegen, dann kann ich mit drei Federn sogar eventuell schon ablesen, hat der Stoß hinten eine Kerbung, hat der eher eine, ist er nach außen gewölbt, ist er also abgerundet, ist der eventuell keilförmig oder richtig stark gestuft. Ich erkenne zwei Federn, die eine Steuerfeder eindeutig Merkmale einer Steuerfeder haben und ganz unterschiedlich lang sind, ja, höchstwahrscheinlich wird es dann eine Elster oder werden noch so einen gestuften Schwanz oder ein Fasan oder irgendwie sowas sein. Also Federn, die am gleichen Teil des Vogels sind, ähnliche Funktionen übernehmen, aber ganz unterschiedlich lang sind, helfen mir auch durchaus bei der Bestimmung. Und das Gleiche auch bei den, vor allem bei den Handschwingen. Wenn ich weiß, so ein Vogel hat ungefähr 10 Handschwingen und ich habe drei davon in der Hand, kann ich mir die hinlegen. Manchmal reicht sogar auch eine, wenn ich Erfahrung habe und weiß ungefähr, weil jede Handschwinge ist anders aufgebaut. Wenn ich also gelernt habe über einen gewissen Zeitraum und über ein Studium dieser Federn gelernt habe, wo welche Handschwinge hingehört, kann ich mir den restlichen Flügel ungefähr vorstellen und mir somit eine Vorstellung machen von der Gesamtgröße des Vogels und tue mich dann da viel, viel leichter bei der Bestimmung. Ja, und diese drei Hauptfedern, die haben noch viele Nebenfedern, die sie schützen, die sie einpacken, die sie unterstützen. Und im Augenblick habt ihr eine wunderbare Gelegenheit draußen, viele, viele Federn zu finden, weil wenn der Vogelzug eingesetzt hat, heißt es, dass die meisten Vögel ihr Federkleid gewechselt haben, komplett, um sich vorzubereiten für die lange Reise. Das heißt, irgendwo müssen diese Federn rumliegen und Federn brauchen sehr, sehr lange, ehe sie verwesen oder kaputt gehen. Das heißt, ihr habt eine gute Gelegenheit hier. Die Federn liegen da draußen für euch und warten auf euch. Und grundsätzlich bin ich da, wenn die Federn Mauserfedern sind, also ausgestoßen wurden, oder auch wenn die Federn gerupft wurden und da einzeln rumliegen und da keine Fleischteile dran sind, bin ich da relativ skrupellos und nehme diese Federn in die Hand. Sicherer ist es natürlich, sich immer wieder die Hände zu waschen, wenn die und sich nicht im Gesicht rumzufummeln, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist. Aber wenn die Federn bei mir ins Haus wandern und irgendwo entweder bevor ich sie aufklebe oder irgendwo hingesteckt werden, dann ist es zu empfehlen, wenn die Federn von draußen ins Haus sollen, sie einzufrieren. Also packt sie in eine Tüte, luftdicht abgeschlossen und in den Gefrierschrank und lasst sie dort 3 Tage drin. Weil was du oft mit reinbringen kannst, sind kleine Federlinge. Weil wenn du zum Beispiel eine sehr seltene Feder hast, die irgendwo anders hängt und du bringst einen Federling von draußen auf deiner neu gefundenen Feder mit in deine Wohnung oder in dein Haus, dann war es das, weil diese Federlinge sind kleine, winzige, kaum sichtbare Milben, die sich von diesen, das ist fast nicht zu glauben, aber ich habe es am Anfang nicht geglaubt und musste es dann selber schmerzhaft erfahren, die sich von diesen Federästchen und Häkchen ernähren und damit die ganze Feder auffressen. Da bleibt dann nur noch in der Mitte der Federkiel übrig. Also seid da achtsam und vorsichtig und wie ihr einen toten Vogel präparieren könnt, das gucken wir uns später mal an. Was ich damit mache, was man da weitergeben kann. Aber vorher schauen wir uns beim nächsten Podcast das Kleingefieder noch an und schauen uns da ein paar Besonderheiten und ein paar allgemeingültige Merkmale an und versuchen da noch mehr über den Vogel und seine Lebensart, seine Leichtigkeit zu erfahren. Denn all das, dieses sogenannte Federlesen, ist eine Kunst des Spurenlesens, auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es uns aber einen wunderbaren Einblick auch in die bunte Welt der Gefiederten da draußen, die ja gerade wieder so wunderschön aktiv werden. Und somit schicke ich hier am Ende des Podcasts auch noch einen Dank raus an den Zaunkönig und an die Rotkehlchen, die so lange jetzt nicht zu hören waren in ihrer Sommerpause. Und jetzt so langsam wieder aktiv werden. Die Meisen sind schon ein bisschen länger. und sich einsingen und auch an die vielen PMs und KBVs einen Dank, die mit ihren Rufen uns verwirren oder uns vor Fragezeichen stellen und damit uns helfen, auch mal loszulassen und nicht immer nur in diesem rationalen Kopfding drin sein zu wollen, jeden Vogel zu erkennen, sofort an jedem kleinsten Piep, sondern einfach nur sich zu erfreuen an ihm Schwirren und Surren in der Luft. Und wer mehr erfahren will, ich kündige das mal jetzt mal alle paar Podcasts immer mal wieder an. Ich habe eine Ausbildung zum Phoologen entwickelt. Eigentlich liegt die schon in meinem Schubfach seit 4 Jahren und ein Freund von mir drängt mich immer wieder, jetzt mach's doch endlich, jetzt mach's doch endlich. Und die Termine stehen auf unserer Homepage wildnisschulehoherfleming.de. Und die gibt es jetzt endlich, wo wir uns an 4 Wochenenden intensiv mit Vogelsprache beschäftigen werden und das Spurenlesen, sprich das Federnlesen und die Kunst, Trittsiegel zu erkennen von verschiedenen Vögeln, werden dort auch endlich mal mehr Platz finden als in unseren normalen Spurenleserkursen. Und ich freue mich, es gibt schon erste Anmeldungen, die wird auf jeden Fall stattfinden. Also wer Lust und Laune hat, sichert euch so schnell wie möglich einen Platz, denn die sind begrenzt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, breitet eure Schwingen aus, wenn eure Herzen schwer sind, lasst eure Gedanken fliegen und wenn euch das schwer fällt, nehmt euch ein paar Handschwingen und ein paar Armschwingen, ein paar Steuerfedern, steckt euch die an den Körper ran, ins Haar, an den Po, an die Arme und gleitet sanft durch eure Wohnzimmer. Viel Spaß, bis bald, euer Paul.